Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Da schauen wir heute nach Nepal, ein politischer Neuanfang. Im September gab es in Nepal große Proteste, die zum Rücktritt der amtierenden Regierung geführt haben. Auslöser war ein Verbot von Social Media, aber inhaltlich befassten sich die Proteste schnell mit Korruption und sozialer Ungerechtigkeit. Mit dem Sturz der vorherigen Regierung würde eine Übergangsregierung eingesetzt, welche neue Wahlen organisierte. Diese wurden am 5. März abgehalten und es gab ein Wahlergebnis mit einer überraschend großen Mehrheit für eine relativ neue Partei. Ende März wurde der Ex-Rapper und Bürgermeister von Kathmandu, Balendra Shah, zum Premierminister von Nepal vereidigt. Radio Korax sprach darüber mit Thomas Döhne. Er ist Mitglied im Südasienbüro und hat selber lange in Nepal gelebt. Das Interview wurde Anfang April geführt.
Ich habe gesehen, dass jetzt bei den Wahlen gab es eine große Mehrheit für die Partei Rashtriya Swatantra mit 182 von 275 Sitzen. Das ist das, woraus sich jetzt auch diese Vereidigung von Balendra Shah, auch als Ballen bekannt, ergibt. Vielleicht als allererstes Ihr Eindruck von dieser Wahl. Was ist so Ihre Einschätzung zu diesem Ergebnis? Was bedeutet das jetzt für das Land?
Ja, zuerst mal muss man festhalten, dass das auch für politische Analysten, die lange Jahre sich mit Nepal beschäftigt haben, als eine große Überraschung kommt. Insbesondere dieser Erdrutschsieg, der da eingefahren wurde, der im Grunde genommen alles, was zuvor nach der Wiederherstellung der Demokratie in Nepal passiert ist, im Parteiensystem übertroffen hat. Ja, also es gab 2008 Wahlen, bei denen die Maoisten Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung mit einem hohen Anteil, mit 30% der Stimmen ausgestattet in den parlamentarischen Prozess zurückgekehrt sind. Dann gab es eine Zeit, wo der Nepali Kongress sehr erfolgreich war. Aber diese Form von einer fast Zweidrittelmehrheit der Stimmen zu erreichen, das ist eine sensationell neue Entwicklung. Ja, und die hat primär damit zu tun, mit der Unzufriedenheit mit der Bevölkerung, und das geht quer durch alle Bereiche, ja, mit der Performance, mit dem, was in den letzten 10 Jahren von den etablierten Parteien geliefert wurde, ja.
Ich würde da einfach ganz kurz mal andocken, weil ja diese Protestbewegung im September war sehr, sehr groß. Also die hat große Teile der Bevölkerung erreicht, hat aber natürlich auch sehr vielfältige Unzufriedenheiten gebündelt, wie das natürlich so einer Protestbewegung inhärent ist. Also es ist klar so, es muss sich was ändern, aber so was genau ist immer dann so ein bisschen schwammiger logischerweise zu sehen. Und dieses Wahlergebnis kann man ja jetzt auch ein bisschen lesen als ein Ergebnis aus dieser Protestwelle, dass die Menschen gesagt haben, wir wollen, dass diese Partei jetzt das Ruder übernimmt und unsere ganzen Sorgen angeht. Und da stellt sich so in diesem Kontext, ne, von welchen Effekt haben eigentlich Proteste langfristig auch auf das politische Handeln von einem Land, stellt sich für mich einfach die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt diese Partei, die ja auch nicht erst seit den Protesten existiert, sondern schon auch ein bisschen älter ist, tatsächlich diese Erwartungen erfüllen kann?
Ja, die Erwartungen sind hoch und der Handlungsdruck auf der Regierung wird enorm sein, auf der neuen Regierung. Die Partei selber, diese Nepal-Unabhängigkeitspartei, würden wir auf Deutsch sagen, die gibt es seit 2022 und die sind damals mit über 10% der Stimmen gewählt worden und waren auch gleich Teil von einer Koalitionsregierung. Und dass dieser Erdrutschsieg möglich wurde, hat wesentlich damit zu tun, dass Balendra Shah, der vormalige Bürgermeister von Kathmandu, nach 3 Jahren Amtszeit sich entschieden hat, er war als parteiloser Bürgermeister der Metropole Kathmandu, und hat sich dann entschieden, mit dieser Nepal-Unabhängigkeitspartei, ja, Mitglied dieser Partei zu werden. Und der war im Grunde genommen das Zugpferd, das die Partei ja, in diese Höhen katapultiert hat. Ja. Also ein wichtiges Moment, ich war, wie gesagt, im Oktober war ich das letzte Mal in Kathmandu anlässlich des Jazz Festivals, das dort stattgefunden hat. Da war es so, ja, dass noch gar nicht klar war, ob überhaupt die Wahlen in der Zeit stattfinden könnten, in der sie stattfinden sollten. Und der Auslöser für diesen enormen Straßenprotest war ja das Abschalten von verschiedenen Internetplattformen, die angesichts der hohen Zahlen von migrantischen Arbeiterinnen und Arbeitern im Nahen Osten und an anderer Stelle halt das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Man muss auch wissen, dass die Kampagnen, die diese Nepal-Unabhängigkeitspartei ja geführt hat, dass die wesentlich übers Internet gelaufen sind, ja.
Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, dass ja sehr viele Menschen aus Nepal im Ausland arbeiten als migrantische ArbeiterInnen. Es gibt, glaube ich, von The Kathmandu Killers sogar ein Lied, wo es darüber geht, dass ein frustrierter Nepalese nach Dubai geht, um zu arbeiten. Also das ist so ein Teil von dem, was natürlich auch zu diesem Unmut dann wegen so einem Verbot führt. Aber da Sie ja jetzt selber vor Ort waren, wie ist denn gerade die allgemeine Lage für Menschen in Nepal? Was bedeutet es dort gerade zu leben?
Ja, die Jugend, auch die gebildete Jugend, die strebt ja einen Aufenthalt im Ausland an. Es gibt historisch gesehen schon lange eine Abwanderung von den ländlichen Gebieten in die Zentren, in die städtischen Zentren, und von dort gibt es historisch große Migrationsbewegungen, saisonale zunächst nach Indien. Also inzwischen ist es, man nimmt an, dass mindestens 5 Millionen Nepalis in Indien leben. Ja, die können also die Grenze passieren, ohne dass da Visazwang erforderlich ist. Und es gibt große migrantische Gruppen halt im Nahen Osten und auch in Singapur, in verschiedensten Ländern Asiens und Korea. Ja, so die Diaspora und vor allem die Rückführungen, die Rücküberweisungen aus den Zentren, wo die Arbeitsmigranten arbeiten jahrelang, die sind ein wesentlicher Teil der Wirtschaft in Nepal, neben dem Tourismus. Ja, das Abschalten dieser Internet-Kommunikationsmöglichkeiten, das war sozusagen der Tropfen, der das ganze Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also der Unmut über die Korruption, die Prinzipienlosigkeit, mit der Politik gemacht wurde, die Machtpolitik der etablierten Parteien. Das waren die Grundübel, die mit dieser Gen Z-Bewegung angesprochen werden sollten. Aber der konkrete Anlass war natürlich, dass die Verbindung mit der eigenen Familie nicht mehr funktioniert hat nach der Abschaltung dieser Internetverbindung, ja, und der Plattform.
Es ist ja auch kein Wunder, dass so ein Einzelpunkt dann nachher immer der Kipppunkt ist. Vielleicht ganz kurz als Referenzzahl noch. Nepal hat eine Bevölkerung von um die 31 Millionen Menschen, so die Schätzung von 2024, und ist von der Wirtschaftsleistung, wenn ich es jetzt gerade richtig gesehen habe, eine der am wenigsten entwickelten Länder in dieser, ja, Einteilung, die so im internationalen Gebrauch üblich ist, mit Platz 165, ja, ne, weltweiter Vergleich so vielleicht nur. Aber Sie haben jetzt gerade angesprochen, auch die Korruption und den Machtmissbrauch. Wie zeigt sich so etwas im Alltag für die Bevölkerung? Also in Interaktion mit Staat, mit Behörden, aber auch einfach im Alltagsleben?
Ja, also nach dem Transparency Index ist Nepal, die liegen an, ich weiß nicht, um die 109 ist die Position, also ziemlich weit hinten. Und die gefühlte, das ist ja eine Befragung danach, wie die Menschen Korruption wahrnehmen, ja, diese standardisierte Befragung, die Transparency International in vielen Ländern durchführt, die hat halt ergeben, dass 84% der Bevölkerung sagt, dass Korruption im staatlichen Handeln ein großes Problem in Nepal ist. Also das ist schon verbesserungsfähig, und 12% geben an, dass sie im Laufe des letzten Jahres um Bestechungsgelder gefragt wurden. Ja, die Korruption, und es gab eine ganze Reihe von Korruptionsskandalen über die Jahre während der Zeit, wo die demokratischen Parteien, also nach dem Ende des Bürgerkriegs, ja, mit großen Versprechungen angekommen sind, auch die Korruption zu bekämpfen, unter anderem. Ja. Aber die Strafverfolgung hat oftmals nicht funktioniert. Das gilt im Übrigen auch für die zahlreichen Menschenrechte. Verletzungen und Verbrechen, die während des Bürgerkriegs von allen Konfliktparteien verübt wurden. Da war sozusagen ein stillschweigendes Abkommen zwischen den Parteien. Die 60.000 anhängenden Verfahren, die bei der Menschenrechtskommission hinterlegt waren, die haben also zu fast keinen Verurteilungen geführt. Das heißt, da hat eine weitgehende Straflosigkeit geherrscht und das Gleiche gilt auch für die Korruptionsfälle, die dort immer wieder auch aufgetreten sind. Ja, und eine interessante Entwicklung jetzt gerade gestern habe ich halt im Internet gelesen, dass die Regierung die neue, also eine der ersten Amtshandlungen war oder ist, eine Kommission einzurichten, die klären soll die Vermögensverhältnisse von wichtigen politischen Akteuren in den letzten 20 Jahren, kann man sagen. Ja? Also die wollen klären lassen die Besitzverhältnisse und schauen, woher kam das Geld und so weiter. Also da ist schon ein Commitment, eine Selbstverpflichtung der neuen Regierung, an diesem Thema zu arbeiten. Aber die Alltagskorruption, die fängt an bei einem Polizisten, der, was weiß ich, einen Strafzettel vergibt und das Geld einsackt. Und das geht halt auf allen Ebenen der Regierungs- und Verwaltungsebenen, scheint es das zu geben. Und ich bin ja nicht persönlich jetzt dabei, aber ich habe genug gehört darüber, wie diese Dinge funktionieren.
Danke auf jeden Fall für den Einblick da. Also es ist auch kein Wunder, glaube ich, dass dann eine bessere Regierung beziehungsweise auch institutionelle Verantwortung, dass man da staatliche Behörden auch zur Verantwortung ziehen kann für ihr Handeln und ein Ende der Korruption. Wichtige Forderungen auch vom Jugendaufstand im September waren und jetzt natürlich auch im Wahlkampf eine große Rolle gespielt haben und das jetzt auch das Versprechen ist, was diese Partei jetzt einlösen muss, die da diese Wahlen gewonnen hat. Ich würde ganz kurz vielleicht noch als Kontext für die Hörerinnen erzählen, dass ja Nepal noch gar nicht so lang eine demokratische föderale Republik ist, sondern eigentlich erst seit 2006, nachdem eine demokratische Revolution stattfand und das Königreich, das Hindu-Königreich Nepal beendet wurde, die ja sehr auch stark getragen wurde von einer maoistischen Partei, die auch seither die Politik stark geprägt hat. Und die wurde jetzt so ein bisschen an den Rand gedrängt durch diesen Wahlerfolg. Also da wäre jetzt so, auf der einen Seite stecken da jetzt noch ganz viele Fragen drin rund um, okay, was können wir von dieser Partei erwarten? Und das eine, was ich mich so ein bisschen gewundert habe, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Partei tatsächlich einen neuen Regierungsstil voranbringt oder inwiefern wird sie einfach institutionalisiert Teil des bestehenden Polizsystems oder auch von diesen historischen Parteien kooptiert an der Stelle?
Ja, was die Demokratiegeschichte des Landes angeht, hat es seit den 50er Jahren immer wieder Versuche gegeben, demokratische Verhältnisse im Land zu etablieren. Als ich das erste Mal nach Nepal kam im Jahre 1986, war Nepal eine absolute Monarchie. Und das politische System, das damals vorherrschte, war das Panchayat-System. Das war ein sogenannt klassenloses, das sollte eine ständig organisierte Gesellschaft widerspiegeln und hat sich auf Traditionen des Hindu-Rechts berufen. Und es waren politische Parteien verboten, es gab kein Versammlungsverbot und so weiter. Und in Indien gab es ja schon früh Unabhängigkeitsbewegungen, Demokratiebestrebungen, die dann nach Nepal übergeschwappt sind. Ja? Und wenn man die Geschichte von Nepal anschaut, gab es eine lange Phase, eine Feudalphase, eine 104 Jahre währende Herrschaft der Rana-Dynastie. Und diese Rana-Dynastie wurde in den 50er Jahren abgelöst von einer Panchayat-Regierung, wo der König als absoluter Monarch an der Spitze des Staates stand. Und Mitte der 80er Jahre, als ich das erste Mal in Nepal war, gab es schon Untergrundbewegungen des Nepali Kongress, ja, und von Studenten, die in Indien studiert hatten, die brachten eine demokratisches Bewusstsein und die Forderung nach demokratischen Rechten brachten die nach Nepal und wurden hart unterdrückt. Da saßen viele von den politischen Führern, die sich für Demokratie eingesetzt haben, im Gefängnis. Und Ende der 80er Jahre, 89, 90, gab es die erste große Demokratiebewegung zur Restauration, also die erste Bewegung zur Wiederherstellung der Demokratie. Und die hat in einer großen Volksbewegung im Frühjahr 1990 dazu geführt, dass der König von da an ein konstitutioneller Monarch sein sollte, also nicht mehr absoluter Herrscher, und dass die Parteien wieder zugelassen wurden und so weiter und so fort. Und diese erste relevante Phase der Demokratie nach 104 Jahren feudaler Rana-Herrschaft und in dieser Übergangszeit, dieser fast 30 Jahre Panchayat-Regierung, die auch nicht demokratisch war, da gab es eine Phase von 5 Jahren Demokratie, in der die politischen Parteien aus dem Untergrund zurückkamen und da versucht haben, ja, demokratische staatliche Strukturen aufzubauen. Und die maoistische Bewegung, die waren auch Teil des Parlaments, ja, und sind dann ausgestiegen, um den Volkskrieg auszurufen. Und man kann nicht sagen, dass die Maoisten, das war eine zentralistisch organisierte Kaderpartei, die halt den Status quo in Frage gestellt hat und gesagt hat, ja, wir müssen einen revolutionären Kampf führen. Und im Grunde genommen hatte diese erste Demokratiephase wohl die einen oder anderen Macken, aber es ist nicht so, dass die Maoisten an der Speerspitze der Demokratiebewegung gestanden haben, sondern diese 10 Jahre Bürgerkrieg, die danach gefolgt sind, haben das Land in vielerlei Hinsicht auch zurückgeworfen. Also ich will hier nur eine leichte Kritik anbringen bei der Vorstellung, dass die Maoisten, und das hat sich dann später auch bewahrheitet, ja. Aber gut, ja, bitte.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz viel wichtiger historischer Kontext auch. Interessant natürlich dann auch die Beteiligung der maoistischen Partei seither an den Parlamentswahlen und auch an der Regierung. Aber ich würde noch mal kurz zurückkommen zu dieser Frage von, wie erfolgreich jetzt eine neue Mehrheit tatsächlich auch Reformen umsetzen kann. Weil ganz viel ist ja die Person von Balendra Shah, die Menschen mobilisiert hat als ein Bürgermeister, der 3,5 Jahre gezeigt hat, was er machen möchte. Aber gleichzeitig hat die Partei, die ja jetzt diese Mehrheit hat, die Rashtriya Swatantra, ganz viele neue Mitglieder mit ganz vielen unterschiedlichen Positionen, muss also schauen, wie sie die hinter einem politischen Projekt zusammenbringt und gleichzeitig aber das ganze Reformprojekt vorantreiben, für das sie gewählt wurden, in Institutionen, die vielleicht gar nicht so reformwillig sind. Deswegen vielleicht hier einfach nochmal so eine Einschätzung, wo sind da die Stolperfallen oder gibt es tatsächlich Hoffnung, dass das gelingen kann, dass hier das, was alles in dem Protest zum Ausdruck kam, tatsächlich angegangen wird?
Ja, ich glaube, dass da ganz viel, also die Möglichkeit besteht, die Hoffnung ist da, die Unterstützung der Bevölkerung ist da und es kommt jetzt wirklich auf kluges politisches Agieren an. Ja, das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Ein wichtiger Aspekt ist, dass diese Unabhängigkeitspartei, die neu gegründete, 2022 erst gegründete, dass die 2022 nicht bei den Provinzwahlen kandidiert haben. Die haben also keinerlei Vertretung auf Provinzebene. Die haben jetzt die Mehrheit im Zentrum, ja, sozusagen die Staats- und Regierungsgewalt liegt bei ihnen, aber es erfordert ein kluges Agieren und unter Umständen auch die Einbeziehung von anderen politischen Partnern, um auch auf Provinzebene, ja, sinnvolle Reformen durchzuführen. Also es gibt verschiedene Szenarien, die da vorstellbar sind, dass die neue Regierung, dass die einen zentralisierenden Reformkurs fährt. Das heißt, schnelle Umsetzung, Digitalisierung, zentrale Leitlinien für das gesamte Land und für die Provinz und dass sie sichtbare Ergebnisse im Bereich von Effizienzsteigerung zum Beispiel erzielt. Das Risiko ist, dass, wenn das nicht klug passiert, dass man Konflikte mit den Provinzen, dass es bürokratischen Widerstand gibt. Denn auf Provinzebene sind die Politiker, die Bürgermeister und die Verwaltungsbeamten sind ja in der Regel dann von anderen Parteien. Das heißt, es kommt auf sehr geschicktes politisches Agieren an. Ja, und ich denke, das, was ein Versprechen ist, was der Balendra Shah auch mit Leben füllen kann, ist, dass man Bürgernähe und Bürgerbeteiligung stärkt, dass man auf die Provinzverwaltung auch zugeht und ja deren Probleme wahrnimmt. Es gibt ja dieses große Stadt-Land-Gefälle im Nepal, das ursächlich dafür war, dass diese Konflikte auch so scharf, ja, und auch gewaltsam entstanden sind. Und eine kluge Politik die die föderalen Strukturen stärkt und gleichzeitig eine Inklusion der benachteiligten Bevölkerungsgruppen gewährleistet, das wäre jetzt sozusagen das Gebot der Stunde. Ja, und ich meine, was der neuen Regierung natürlich auch fehlt, ist die politische Erfahrung, ja, die Arbeit in Gremien. Man kann nicht einfach durchregieren und sagen, wir machen jetzt die haben ja den KP Oli verhaftet, den letzten Premierminister und auch den Innenminister. Und die sollen ja jetzt auch angeklagt werden wegen der Polizeieinsätze, die zum Tod von vielen 77 Menschen geführt haben in diesen Septemberunruhen und so weiter. Oder es hat eine Maßnahme gegeben, um diese Antikorruption voranzutreiben. Und jetzt muss man halt sehen, was dabei herauskommt. Ja, da gibt es keine Garantien, dass das erfolgreich ist, sondern es ist eine Frage, wie geschickt verstehen die das, auf dieser Ebene zu agieren. Ja.
Das heißt, es gibt jetzt die Chance, dass das, was sich bei den Protesten im September auf der Straße gezeigt hat, auch tatsächlich zur Veränderung führen wird, aber auch ordentliche Stolperfallen, je nachdem, wie die Umsetzung gelingt oder eben halt auch dann anhand von diversen Problemen vielleicht auch nicht gelingt. Und wir werden einfach schauen müssen, ja, ob das jetzt der nächste Schritt ist hin zu mehr Veränderungen in Nepal oder nicht. Danke auf jeden Fall schon mal für diesen Einblick. Ich würde einfach ganz kurz der Vollständigkeit halber fragen, ob es vielleicht noch einen Hinweis gibt für Hörerinnen aus Deutschland, die das Land nicht kennen, worauf auch zu achten ist, wenn jetzt irgendwie Nachrichten aus Nepal zu uns in die Medien kommen in nächster Zeit.
Ja, ich meine, wenn man sich für die Region interessiert, es gibt ja eine große Sympathie für Nepal, auch in Deutschland. Ja, es gibt viele Menschen, die wegen der Naturschönheiten, wegen der Berge, wegen dem Tourismus dorthin reisen und viele, viele berichten halt auch, wie warmherzig die dort empfangen wurden, insbesondere im ländlichen Raum, wie freundlich die Menschen sind und wie zugewandt. Ich denke, es gibt ganz viele Gründe, das Land ja durch eine positive Linse zu sehen. Man muss sich vorstellen, das ist ein enorm multiethnisches Land. Es sind über 100 ethnische Gruppen, die dort leben. Es gibt das Phänomen von Massenarmut, es gibt das Phänomen von politischer Gewalt, aber es gibt auf der anderen Seite auch enorme kulturelle und Naturschönheit, die man dort erleben kann. Also was mich immer wieder begeistert, ist die Energie und Kraft der jungen Menschen dort. Wir müssen uns vergegenwärtigen, die Hälfte der über 30 Millionen Menschen ist unter 25 Jahren. Da gibt es sehr viele innovative Dinge, die da passieren. Wir müssen uns von den Stereotypen lösen, ja, dass man nicht was lernen kann, wenn man in ein solches Land reist. Ja. Und also ich habe da fantastische Erfahrungen gemacht und ich bin da auch immer wieder gerne, wenn ich die Möglichkeit habe.
Ein politischer Neuanfang in Nepal. In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr ein Interview mit Thomas Döhne vom Südasienbüro, der selber lange in Nepal gelebt hat, zu den letzten Wahlen.
Auch Radio Dreieckland erhält einen winzigen Teil der Rundfunkgebühren. Für unser Programm erhalten wir aber keinen Cent. Bei Projekten müssen wir das machen, was die Geldgeberin will. Echt unabhängig bleiben wir nur durch unsere Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied im RDL-Freundeskreis werden. Unterstütze dein freies Radio. Mehr Infos unter rdl.de/Mitglied.